Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Als ich Joker zum ersten Mal sah, als ich dich sah. Habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben nicht mehr so allein gefühlt.
Vor 5 Jahren hat der Regisseur Todd Phillips die Figur des Jokers zusammen mit seinem überragenden Hauptdarsteller Joaquin Phoenix neu definiert, hat einen begründeten Wahnsinn auf die Leinwand gebracht, dem man sich nicht entziehen konnte. Die Spannung war groß. Wie wird nun der neue Joker werden? Joker 2 ist da. Wir reden natürlich gleich darüber, haben auch tolle Gäste bei uns, freuen uns in der zweiten Stunde auf ein Gespräch zum Film Cranko. Das ist ein Ballettfilm mit Sam Riley in der Hauptrolle und wollen Ihnen 2 ganz wichtige Festivals, die in Berlin zu erleben sind. Eins hat schon begonnen, das Human Rights Festival, ans Herz legen. Also es gibt wieder jede Menge Kino 2 Stunden lang hier auf Radio 1. Hallo und herzlich willkommen. Nun, als es ist soweit, reden wir über Joker 2 Folie à deux. Das ist ja die Unterzeile dieses neuen Joker-Films. Begrüße ich erstmal ganz herzlich Anna Wollner. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Und wir wollen reden über diese Neuauflage. Natürlich haben wir mit einer wahnsinnigen Spannung darauf gewartet. In Venedig war die Premiere, Anna. Und das ist ja mal bei großen Festivals so, kommt dann irgendwann mal so eine Welle. Und das war eine Welle der Empörung, der totalen Ablehnung diesem Film gegenüber. Vollkommen durchgefallen, dieses Filmmusical. Als ich ihn dann gesehen habe, muss ich auch sagen, so richtig begeistert war ich nicht. Aber ich war auch wiederum nicht so entsetzt. Also man ist da wahrscheinlich mit so einer Erwartungshaltung reingegangen, dachte, es muss jetzt eine Katastrophe werden. Das war es dann irgendwie für mich nicht. Wie war es bei dir?
Bei mir auch überhaupt nicht. Und ich war ja in Venedig. Ich war an einer der ersten beiden Pressevorführungen und ich kann diese negative Stimmung überhaupt nicht nachvollziehen. Für mich waren das, glaube ich, tatsächlich so die Fanboys, die den ersten so gefeiert haben, dass sie hier mit einem Film, der einen komplett anderen Ansatz hat als der erste Teil, überhaupt nichts anfangen konnten und deswegen sofort in diese Hasshaltung gegenüber des Films gegangen sind. Für mich vollkommen zu Unrecht. Natürlich, es ist ein Musical, aber es ist halt auch kein Musical im klassischen Sinne, in dem die Hauptfiguren einfach anfangen zu singen und zu tanzen. Das hatten wir auf dem Lido vor ein paar Jahren mit La La Land. Das ist natürlich was ganz anderes. Es ist eine Comic-Verfilmung von der Tonalität her ganz anders. Und diese Musikelemente, die sind einfach dazu da, um die Figuren, in die Psyche der Figuren einzutauchen. Und das war für den Regisseur Todd Phillips, den ich in Venedig auch treffen konnte, einfach ein künstlerisches Mittel und nach dem Erfolg des ersten Films in seiner Konsequenz einfach der richtige Schritt.
Joaquin und ich haben schon im ersten Film viel darüber gesprochen, dass Arthur Musik in sich hat. Das hat Joaquin bei seiner Figurenbildung sehr geprägt. Es gibt im ersten Film diese Tanzszene im Bad. Das war für mich und ihn eine unserer Lieblingsszenen. Von da zu einem Musical war es kein großer Sprung, vielmehr sogar eine natürliche Entwicklung.
Für mich und Joaquin war es nicht so ein Stretch. Es war eigentlich eine natürliche Progression.
Joker als Musical, das mag befremdlich klingen und ich glaube, daher rührt auch bei vielen diese Anti-Haltung gegenüber dem Film, aber für mich geht das Konzept total auf.
Also dieses Singen, das sind ja meistens so Hits aus den 30er, 40er Jahren, wirkt auch sehr altmodisch, hält die Handlung für mich auch immer wieder auf, ist aber andererseits, wie du sagst, ja ein Spiegelbild der Seelen, denn diese beiden, die sehen sich ja auch nach gesehen werden, das ist ja das große Problem auch. Jetzt muss man auch vielleicht eine ganz kurze Situation erklären, Anna, ist auch schnell erzählt, also Ende des ersten Teils, viele Leichen, eine Mordorgie. Jetzt sitzt Joker also auf einer Gefängnisinsel vor Gotham City, wartet auf seinen Prozess, den er dann auch selbst natürlich durchsteht, übrigens sich auch selbst vertritt. Also über weite Teile ist es ein Gefängnisfilm und dann wiederum über weite Teile so ein fast klassischer, aber durchgeknallter Gerichtsfilm.
Ja, durchgeknallt, finde ich, trifft es eigentlich ganz gut und wird der Figur dann aber doch auch wieder ein Stück weit nicht gerecht, weil er ist ja tatsächlich ein total gebrochener Mann und der bricht vor allem auch daran an dieser Projektionsfläche, die er geworden ist. Also dass alle nur noch den Joker in ihn sehen und er sich aber nichts sehnlicher wünscht, als einfach Arthur Fleck sein zu können. Und das ist ja auch ein bisschen das Problem dieser Liebesgeschichte zwischen den beiden, also zwischen Arthur Fleck bzw. dem Joker und Harley Quinzel, die von Lady Gaga gespielt wird, die natürlich in ihm nur den Joker sieht, die sich ein bisschen in seinem Ruhm sonnt und ihn ja auch immer wieder dazu drängt, als Joker aufzutreten und nicht als Arthur Fleck. Also es geht ja einfach auch darum, dass man nicht der sein kann, der man gerne wäre, weil ja auch die Gefängniswärter diese komische Erwartungshaltung an ihn haben, dass er doch ständig Witze erzählen soll. Und er kann halt einfach nicht aus seiner Haut raus. Er schminkt sich wieder als Joker und tritt dann am Ende auch vor Gericht so auf. Und das fand ich aber das total Spannende daran, dass dieser Film einfach so viel auf einmal ist.
Also diese Gerichtsszenen haben mir auch gut gefallen, weil da ist ja auch seine Anarchie vollkommen begreiflich. Also wie er mit seiner Verrücktheit so die Logik eines Gerichtsprozesses völlig aushebelt und damit übrigens auch von staatlicher Macht. Dafür steht er irgendwie auch, also dass er das alles unterläuft. Mein Problem war die Liebesgeschichte, von der du schon gesprochen hast. Also Lady Gaga singt natürlich toll, viel besser als er. Macht auch Spaß irgendwie, ne? Diese unterschiedlichen Sangstile sich anzuhören. Aber ich habe diese Liebe nicht gesehen. Ich habe diese Besessenheit nicht gesehen bei ihr. Ich habe nicht gesehen, dass eine große, irre Leidenschaft brodelt geradezu. Bei ihm schon. Also er ist natürlich eine Sensation wieder, Joaquin Phoenix. Aber bei ihr fehlte mir da einfach die erotische Energie dieser Liebe.
Na, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Arkham Asylum ein Ort erotischer Liebe und erotischer Fantasie ist. Und das ist ja auch das Problem, dass sie ja auch nur in eine Projektion sich verliebt und nicht in ihn. Und natürlich hat Lady Gaga diese Rolle auch angenommen in dem Wissen, dass Joaquin Phoenix sie an die Wand spielen wird. Sie haben, das hat mir Lady Gaga erzählt, auch lange darüber diskutiert, ob sie tatsächlich live singen werden bei den Dreharbeiten. Todd Phillips konnte Phoenix dann irgendwann überzeugen, dass er das tatsächlich tut, weil das für die Entwicklung der Figur nochmal eine ganz andere Tragweite hat, als vorher irgendwie ein oder zwei Monate vorher im Studio zu stehen. Und ich fand aber auch, dass Lady Gaga jetzt nicht als Lady Gaga gesungen hat, sondern als Lee Quinzel und dass sie dafür auch erstmal ihre Stimme finden musste.
Singing in this movie was different.
Das Singen im Film für mich war anders. Ich wollte etwas nur für diese Figur erschaffen. Wenn ich singe, nutze ich natürlich alle Möglichkeiten, alle Techniken, die ich als Lady Gaga habe. Aber Lee ist ja nicht Lady Gaga. Ich musste erst ihre Stimme finden, damit der Gesang von ihrem Herzen kam. Ihr Herz, ihre Seele ist kompliziert, ist voller Schmerz, voller Unruhe. Diese Stimme musste ich in mir finden.
So the voice comes from there.
Es ist ein nicht ganz leichter Prozess gewesen, diese Stimme zu finden, aber sie hat es gemacht und spielt diese Harley Quinzel ganz anders als zum Beispiel Margot Robbie Harley Quinn, dass er die gleiche Figur ist, noch in den anderen Filmen gespielt hat. Und das fand ich vom Ansatz her, also diese Neuinterpretation, die so ein bisschen reduzierter ist, es ist natürlich der Film von vom Joker und nicht ihr Film, ganz gelungen.
Den Joker finde ich, wie gesagt, absolut hinreißen. Jetzt habe ich aber trotzdem noch ein Problem, weil du hast ja eben gesagt, die Entwicklung der Figur, nicht? Aber das sehe ich im Film nicht. Das ist wirklich für mich das Hauptproblem. Also der tritt so auf der Stelle. Man könnte auch den doofen Witz machen. Der Joker ist sich ja nicht so schade für doofe Witze. Dieser Arthur Fleck kommt nicht vom Fleck. Also irgendwie passiert da nicht wirklich was, was die Geschichte vorantreibt. Das ist für mich eher so ein Panorama. Ich schaue darauf, aber dann stellt sich hin und wieder bei einem übrigens überlangen Film, der ist mir echt zu lang, dann doch Langeweile ein.
Das finde ich auch wieder so ein Stück weit die falsche Erwartungshaltung, die, glaube ich, viele haben. Die halt denken, es ist eine Comic-Verfilmung und da reingehen und so ein total großes Spektakel à la Marvel erwarten. Ein Film mit einem großen Knall. Und das ist der Joker einfach nicht. Auch wenn es einen großen Knall am Ende gibt. Aber es ist tatsächlich ein Film, der für mich auch durch das Setting in dem Gefängnis, durch die Farbkomposition und auch durch die Enge des Gerichtssaals fast schon so ein bisschen klaustrophobisch wirkt. Und ich habe tatsächlich in Arthur Fleck oder in der Figur, die Joaquin Phoenix spielt oder in den Figuren, eine Entwicklung gesehen. Lady Gaga als Harley Quinzel, da hast du recht, tatsächlich weniger. Aber ich finde trotzdem, also wenn die ikonische Figur des Jokers ein Musical bekommt, dann bitte genauso.
Sagt Anna Wollner und die soll das letzte Wort jetzt haben zu diesem Film mit dem schönen Titel Joker 2, Folie à deux. Und das heißt ja so viel wie Wahnsinn zu zweit. Also es ist die Verrücktheit dieser beiden Hauptfiguren in dem neuen Joker-Film. Anna, dir vielen Dank. Mach's gut. Tschüss.
Sehr, sehr gerne.
Bei mir jetzt Anke Lewicke, die ich erstmal herzlich grüße.
Hallo lieber Knut.
Und die mal wieder eine Perle von einem Festival mitgebracht hat. Kann man sagen, den Film hast du dort entdeckt. Der Film heißt Memory und stammt vom mexikanischen Regisseur Michel Franco, der ja, wie viele seiner Kollegen übrigens in Mexiko, zwischen den Welten hin und her wandert. Also er dreht zum einen in seiner Heimat, dann wiederum mit Starbesetzung in den USA. Zum Beispiel ziemlich oft mit Tim Ross, den hat er oft vor die Kamera geholt. Seine Filme laufen immer wieder, damit sind wir jetzt beim Festival, auf den großen Filmfesten dieser Welt. So eben auch Memory mit Jessica Chastain, der letztes Jahr in Venedig seine Weltpremiere feierte. Da hat Anke ihn schon gesehen. Und Anke, bevor wir jetzt über diesen Film konkret reden, vielleicht stellst du uns den Regisseur doch nochmal vor, Michel Franco.
Michel Franco hat ja mit seinem ersten Film Die Camera d'Or in Cannes gewonnen. Und das war ein Film über mexikanische Zustände. Also da geht es dann doch immer wieder darum, wie desolat das Land ist, die Drogenpolitik, dann aber auch die Klassenunterschiede. Und wenn er in den Staaten dreht, also auch mit Tim Ross, sind das eher so Alltagsgeschichten. Also er hat da ja einen Krankenpfleger gespielt in einem der Filme. Und dennoch gibt es, obwohl, also egal wo er dreht, gibt es die Gemeinsamkeit, dass er am Ende immer sowas von einer griechischen Tragödie hat. Es kommt immer noch so ein Schlag, es kommt noch sowas Abstraktes, Allgemeingültiges, das Schicksal so rein. Das, finde ich, zeichnet diesen Regisseur aus.
Anke, dann bin ich gespannt, wie die antike Wucht jetzt in diesen Film hineinkommt, in das neue Werk von ihm, Memory. Der Titel legt ja schon nahe, dass es hier um Erinnerung geht.
Ja, die antike Wucht kommt vielleicht formal auch schon immer rein, weil der Regisseur mit seiner Kamera immer Distanz hält. Also man ist eher, man betrachtet eine Bühne und hier sehen wir eben Jessica Chastain. Sie spielt Silvia, Sozialarbeiterin, und schon in ihrem Gang spüren wir ja, dass sie getrieben ist, dass sie von was verfolgt wird. Und dann geht sie zu einem Schultreffen und sie ist da eigentlich die Außenseiterin. Nach diesem Schultreffen verfolgt sie einen Mann. Und sie sperrt sich dann zu Hause ein, sie lebt mit ihrer Tochter zusammen und am anderen Tag sitzt der Mann immer noch da. Und sie bekommt dann mit, dass dieser Mann Demenz hat. Also ihm fehlen die Erinnerungen. Und sie bringt ihn dann nach Hause, und aber die beiden freunden sich an, sie verlieben sich auch ineinander. Und das ist erstmal schon ganz schön gefilmt, dass man auch mit dieser Krankheit eben doch eine Körperlichkeit erhält. Und er sich dann auch sagt, das habe ich nicht vergessen. Also das sind so ganz schöne Momente. Aber sie verdächtigt ihn auch noch mal zuvor, dass er sie vielleicht vergewaltigt hat mit anderen Männern, eben damals, als sie noch im College war. Aber mehr und mehr bekommen wir mit, dass sie da was verdrängt und sich ihre Erinnerungen so verschieben. Also das sind so die Erinnerungen, um die es im Film geht. Und wir wissen dadurch auch nie, was jetzt eigentlich stimmt, welche Version des Lebens wir sehen.
Also hochinteressante Rolle auch als Figur für Jessica Chastain. Wie legt sie das an? Denn sie muss ja dann auch selbst ihre Erinnerungen für uns in der Schwebe halten.
Ja, ich tue mich ja manchmal schwer mit ihr, also weil sie sowas Ätherisches hat, gerade bei Terrence Malick. Aber sie kann ja auch total so auf dem Boden der Realität sein, wie bei Catherine Bigelow, Zero Dark Thirty, wo sie Osama bin Laden jagt. Und hier ist sie so dazwischen. Also ich habe ja, ist eigentlich eine Kriegerin in eigener Sache. Also sie läuft vor irgendwas immer davon und sie hat auch so ein Schutzschild gegen sich. Und mehr versteht man, dass es auch noch eine andere Erinnerung gibt, nämlich die Erinnerung im Haus, wo sie groß geworden ist. Also ihre Schwester, ihre Mutter spielen noch eine Rolle. Und da geht es dann auf einmal um Verdrängung, also um verdrängte Erinnerungen. Je näher sie daran kommt, desto mehr findet sie sich eigentlich im wirklichen Leben wieder.
Anke, das heißt also auch für uns ist nie so ganz klar, welche Wirklichkeit oder welche Unwirklichkeit, welche Erinnerung oder Nichterinnerung uns gerade präsentiert wird.
Ja, aber das ist ja vielleicht auch die Wucht von Erinnerung, dass wir Erinnerungen immer umschreiben, dass wir das auch machen müssen, um vielleicht zu überleben, dann eben als Krankheitsfall. Und ich finde, trotzdem gelingt es den Film, wo so eine Versuchsanordnung ist, immer wieder so sehr zärtliche und schöne Momente zu finden, wie die beiden sich annähern, wenn sie dann mal ins Café gehen und er dann gefragt wird, ja, möchten Sie das, was Sie immer bekommen? Und er dankbar sagt, ja. Er weiß natürlich nicht, was er immer bekommt, aber das passt ihm ganz gut. Also solche Sachen gibt es da immer wieder. Ja, und der Film hat dann mal auch, ja, nicht so, das Schicksal entscheidet, sondern es gibt so ein ganz offenes, ja, vielleicht auch optimistisches Ende.
Anke hat gute Erinnerungen an Venedig und an den Film Memory, den sie dort gesehen hat im vergangenen Jahr. Da war die Weltpremiere, jetzt ist der neue Film von Michel Franco bei uns im Kino zu sehen. Ich danke dir.
Tschüsschen.
Zwei Festivals wollen wir Ihnen heute ans Herz legen. Zum einen ist es dann nachher zum Ende der Sendung das Menschenrechtsfilmfestival in Berlin. Ganz wichtiges Festival. Und dieses, über das wir jetzt reden wollen, das ist wiederum auch ein Festival mit einer schönen langen Tradition. Es ist das 14. kurdische Filmfestival. Die Geschichte reicht sogar noch ein bisschen weiter zurück, also kurdische Filme in Berlin zu zeigen. Am 9. beginnt es, also am kommenden Mittwoch, und ist ein Festival mit einem Riesenprogramm. Also es ist wirklich erfreulich und schön zu sehen, auf wie vielen Feldern, auch in wie unterschiedlichen Genres es kurdische Geschichten gibt. Und ich freue mich jetzt sehr, dass die beiden Festivalmacherinnen bei mir sind. Herzlich willkommen. Erstmal die Leiterin Fatma Parmaxis. Hallo, willkommen.
Hallo.
Und die Koordinatorin, also als Leiterin zuständig für die Festivalkoordination. Herzlich willkommen, Charlotte Bock. Hallo, Charlotte.
Hallo.
Ihr seid ja noch nicht so wahnsinnig lange jetzt bei diesem Festival. Also es merkt man vielleicht auch, vielleicht gibt es sogar mit euch nochmal so einen frischen neuen Wind, weil ihr eben jetzt neu im Amt seid und euch vielleicht viel Neues vorgenommen habt. Vielleicht könnt ihr das ja auch mal sagen. Also wenn man jetzt schaut auf das Festival mit dieser langen Tradition, was ist vielleicht in diesem Jahr anders, als es in den Jahren zuvor war, Fatma?
Also auf jeden Fall merkt man schon auch durch das Social Media und durch das Programm, das Gen Z übernommen hat bei uns, auf jeden Fall das. Und man merkt auch, dass immer mehr Leute, dadurch, dass wir auch immer mehr auf Social Media Werbung machen und auch mehr den jüngeren Leuten ein Programm anbieten, dass immer mehr Leute sich auch daran interessieren. Und das macht uns auch sehr glücklich, weil manchmal hatten wir das Gefühl, dass vielleicht das nur für die ältere Generation ist. Aber dieses Jahr kommt mir vor, dass das Festival ein Festival ist für die ältere Generation, auch für die Jüngeren und auch für Kinder. Es ist für so viele Leute dieses Jahr auf jeden Fall.
Es fängt doch an mit einem ganz tollen Jugendfilm. Also wer den verpasst hat, der soll jetzt endlich diesen Film sehen. Sieger sein ist ein wunderbarer Film über ein junges kurdisches Mädchen, das in Berlin Wurzeln schlägt, über Fußball dann doch auch Freunde findet, einen neuen Anfang findet. Ich mag den Film sehr und denke mir, der hat im Kino gar nicht genug Zuschauerinnen gefunden. Also auch eine Hoffnung von euch, dass man so einen Film, der ja durchaus im Kino eben schon war, jetzt an Anfang setzt?
Auf jeden Fall. Also vor allem war auch ein weiteres Anliegen von uns, junge und Newcomer-Filmemacher einzubinden. Und Soline Youssef, die Regisseurin von Sieger sein, ist dafür ein ganz tolles Beispiel. Als kleines Mädchen aus Irak-Kurdistan gekommen nach Deutschland, ist sie jetzt eine der erfolgreichsten jungen Regisseurinnen und wir freuen uns sehr, sie vertreten zu haben beim Festival.
Also die startet richtig durch gerade, ne? Also ist wirklich toll und ein ganz wunderbarer Film. Also ein schöner Eröffnungsfilm. Es geht ja auch weiter so. Du hast ja gesprochen von jungen Leuten. Es gibt ein Kinderkurzfilmprogramm. Ich glaube, das ist auch neu zum ersten Mal. Also das passt da genau in diese Linie, die du gerade beschrieben hast.
Ja, genau. Wir haben eben vorgehabt, eben dieses Jahr haben wir den Kinderkurzfilm-Wettbewerb eingeführt, weil wir haben auch gemerkt, dass es leider noch in der kurdischen Filmindustrie noch nicht so viele Kinderfilme gibt. Und wir möchten halt auch immer mehr Leute dazu inspirieren, dass sie auch für die kurdischen Kinder was produzieren. Und dadurch haben wir mit Yekmal, unserem Partner, den Kinderkurzfilmwettbewerb eingeführt. Es gibt auch ein Preisgeld dazu und das vielleicht motiviert das auch immer mehr Filmemacher, was für unsere kurdischen Kinder zu machen, dass sie sich auch in den Kinos so repräsentiert fühlen und auch wiedererkennen können.
Ich glaube, dahinter steht natürlich auch die kurdische Grunderfahrung, hier in der Diaspora zu leben. Also, dass man auch die Sprache pflegen muss. Viele Kinder sind hier geboren, haben vielleicht gar keinen Bezug mehr zur Sprache. Du selbst bist in Italien geboren, also du kennst die Situation ganz gut und es gibt ja auch den Preis für die beste kurdische Sprache. Also es ist auch ein Festival, das sozusagen das kurdische Selbstbewusstsein prägen will und stärken will?
Ja, auf jeden Fall, weil ich selber hatte das nicht in meiner Kindheit, dass ich mich in einem Film wiedererkennen konnte. Auch zum Beispiel bei Soline Youssefs Film Sieger sein. Ich konnte mich wieder endlich mal identifizieren in einem Film und ich habe mich echt repräsentiert gefühlt und ich denke mir auch durch den Kinderkurzfilmwettbewerb, wenn wir das jedes Jahr auch einführen, dass es immer mehr Leute dazu inspiriert, die Filme zu produzieren und auch dann können sich immer mehr Kinder so auch stolz auf ihre eigenen Filme sein und sich wiedererkennen.
Also was auch noch auffällig ist in diesem Jahr neben vielen anderen Besonderheiten, ist eben so eine eigene Reihe mit queeren Filmen, wo ich auch dachte, 12 queere Filme laufen in dieser Reihe, das ist ja unglaublich viel. Also es geht hier um kurdische Geschichten, die erzählt werden. Also das war für euch ein ganz wichtiger Schwerpunkt.
Auf jeden Fall, vor allem, weil es so halt noch nie gemacht worden ist. Wir sind eigentlich das erste kurdische Festival, was diese Thematik aufgreift und es ist unfassbar wichtig für uns, weil es halt präsenter wird und halt stetig wichtig ist. Und wir haben wirklich tolle Filme dieses Jahr im Programm aus den verschiedenen Regionen, aber auch aus der Diaspora und da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, dass wir das machen.
Dann lass uns noch ein bisschen auf das Hauptprogramm so schauen, was also angeboten wird in den verschiedenen Reihen. Also einer meiner Lieblingsfilme, kann ich jetzt schon sagen, weil der auch im Kino schon mal war, ganz kurz und wir haben ihn auch vorgestellt bei Radio
Radio 1 Exile Never Ends von Bahar Bektash. Ein Film, der ganz persönlich ist, der von der eigenen Familiengeschichte erzählt, eben auch von diesem Schwanken zwischen den Welten, einer inneren Zerrissenheit. Ist vielleicht nicht untypisch, glaube ich, für Geschichten, die erzählt werden auf diesem Festival.
Also für uns war es sehr wichtig, diese Doku in unser Programm einzubringen, weil es so eine wichtige Thematik über die kurdische Identität in der Diaspora, über Abschiebung, Themen über Migration spricht. Und deshalb war es auch für uns sehr, sehr wichtig, das in unser Programm einzubringen. Wir wollen auch einen Film für unsere alevitische Community anbieten, weil das Alevitentum erlebt auch Sachen wie die Kurden, wie die Jesiden. Wir vergessen hier niemanden.
Und es gibt eben auch noch eine Sensation. Also wir könnten jetzt stundenlang durch das Programm gehen, werden die Leute im Netz natürlich machen und können sie auf der Seite ansehen. Aber ich finde das ganz toll, dass ein Oscar-Preisträger zu euch kommt, ein Mann, der Filmgeschichte geschrieben hat. Xavier Koller hat den Oscar bekommen 1991, wirklich ewig her. Reise der Hoffnung aus der Schweiz, also ein ganz berühmter Film. Inwieweit passt der auch ins Programm? Also wovon erzählt er? Warum ist das für euch so ein wichtiger Punkt, den zu haben?
Also für uns war es genau wichtig, dass wir den Film Reise der Hoffnung auch ins Programm einbringen, weil wir wollen diesen Film halt nicht in Vergessenheit bringen. Das ist ja auch einer der einzigen Filme, der in der Schweiz den Oscar gewonnen hatte. Javier Kollers Film erzählt ja auch die Geschichte über Migration einer kurdisch-alevitischen Familie, wie bei Exile Never Ends. Genau, und das war uns auch wichtig, dass auch unsere kurdische Community sich diesen Film auch anguckt, weil nicht jeder kennt den Film noch. Auch wenn es für viele ein Klassiker ist, ist es vielleicht noch nicht für unsere Community noch kein Klassiker.
Das wird dann am 12. Oktober sein im Stammkino, auch in diesem Jahr wieder die Heimat des kurdischen Filmfestivals, nämlich das Kino Babylon Mitte am Rosa-Luxemburg-Platz. Und zum Schluss, Charlotte, vielleicht noch von dir ein Wort. Also es gibt ja noch wahnsinnig viele andere Punkte, also Diskussionen, eine Fotoausstellung, auch in Babylon, Vorträge. Also was erhofft ihr euch so von diesem besonderen Jahrgang? Ich finde ihn wirklich besonders vielfältig, besonders bunt. Was soll so bei rauskommen?
Was wir uns am allermeisten erhoffen, ist, dass das kurdische Filmfestival jedes Jahr größer wird. Wir wollen mehr Leute erreichen aus der Diaspora, aus der Community, aber auch deutsche oder nicht deutsche ZuschauerInnen, die halt kommen, kurdisches Kino entdecken können, kurdische Kunst entdecken, ins Gespräch miteinander kommen und ja, die kurdische Community entdecken.
Das kann man ab 9., also ab nächste Woche Mittwoch, bis zum 15. Oktober im Kino Babylon. Das 14. kurdische Filmfestival beginnt dann und hat, wir haben es ein bisschen versucht darzustellen, ein wirklich sehr sehenswertes Programm. Bedanke mich ganz herzlich bei den beiden Chefinnen, bei Fatma Pamaxis und bei Charlotte Bock. Dankeschön, schön, dass ihr da wart.
Danke, Knut.
Dankeschön.
Ich bin jetzt im schönen, traditionsreichen Kino Kolosseum. Hier ist heute nämlich die Premiere eines Films, der dann hier im Kolosseum auch zu sehen ist, auch im Kino Akut. Ein Film, den man unbedingt auch im Kino sehen sollte, denn er hat große Kinobilder, ist ein ganz ungewöhnliches visuelles Meisterwerk, etwas, was es in der Form in Deutschland ganz selten gibt, dass jemand nicht dem Wort vertraut, sondern dem Bild vertraut. Also ein Film, der ganz tief schürft in die deutsche Geschichte hinein, der gleichzeitig ein höchstpersönliches Werk ist, einer sehr erfahrenen Theaterregisseurin, hat schon wahnsinnig viel gemacht fürs Theater, hat auch Romane geschrieben. Dieser Film, Zone heißt der schlichtweg, dieser Film basiert auch auf einem eigenen Roman von ihr, nämlich auf Keller. Und ich freue mich jetzt sehr, dass während der Film drin läuft und du sehr nervös bist, weil es ist wirklich die Premiere jetzt hier, dass wir reden können über dein Werk mit Christina Friedrich. Erstmal hallo.
Hallo Knut und hallo alle im Radio.
Christina, ich habe gerade gesagt, es ist ein ganz persönlicher Film, was vielleicht auf den ersten Blick überraschend ist, weil es ist so vielschichtig. Es ist auch so gar nicht, dass man ganz konkret sagen kann, hier ist eine autobiografische Erzählung vorgelegt worden, sondern den Film könnte man in so viele Richtungen auch interpretieren. Aber was ist der autobiografische Anteil, was ist der Anteil von dir selbst, der in dieses außergewöhnliche Werk, ich sag's nochmal, hineingeflossen ist?
Ich glaube, der autobiografische Anteil ist der topografische Anteil. Also es ist ein Film, ich glaube immer, dass Biografie und Topografie miteinander verschränkt und verbunden sind. Und das Aufwachsen in einer Landschaft mit einer solchen Prägung, in einem Geschichtsraum, also der so vertikal tiefe Lagerung, Verdichtung, tektonische und historische Verwerfungen hat, macht etwas mit dem Menschen, der in einer solchen Landschaft groß wird. Das ist, glaube ich, die autobiografische Note, die da anzufügen ist.
Wir sehen, das ist schon auch ein Film, der manchmal sogar Märchenmotive irgendwie hat. Ein Mädchen, junge Frau, die wandert durch eine Welt, von der wir nicht genau sagen können, ist das eine reale Landschaft. Zone spielt natürlich auch auf DDR an, spielt aber auch auf einem geschlossenen Bereich an. Ist das alles da drin? Sie wandert dadurch, ich würde fast sagen, wie alles im Wunderland oder wie auch eine Märchenfigur plötzlich in eine andere Welt versetzt wird, die aber immer, Christina, und das fasziniert mich so, ganz konkret ist. Sie ist metaphorisch, sie ist symbolisch, aber du spielst ganz konkret auf Vorgänge an, die in der deutschen Geschichte stattgefunden haben und die uns nach wie vor belasten.
Ja, ich glaube, diese Landschaft und auch die Lebenswege oder die Handlungsabsichten des Mädchens haben extrem präzis gesetzte Anker. Also sie erfährt, sie ist zwar oder sie wirkt quasi wie eine Figur aus einer dunklen romantischen Novelle, die quasi ewig durch ihre dunklen Gründe, Albträume, Landschaften, Tannen, Düsternisse wandert. Aber die Situation, die sie auf dem Weg ihrer Menschwerdung oder ihrer Bewusstwerdung oder ihrer Identität erfährt, die haben eine sehr grausame oder sehr berührende oder sehr verletzliche oder zärtliche jeweilige situative Grundsituation. Es gibt immer eine Situation, an die dieses Mädchen geknüpft ist und die muss sie wirklich bewältigen. Die wird ihr nicht geschenkt. Es ist natürlich auch dann ein erbarmungsloser Film über diese Räume oder über diese inneren, intimen Räume, in denen man sich befindet, wenn man unter so mächtigen Druck und Machtverhältnissen versucht, groß zu werden. Und ich glaube, da ist die Figur von Kea und dieses Mädchen einfach wirklich sehr vielen Widerständen mit ihrer eigenen Rebellion oder ihrer eigenen Widerständigkeit ausgesetzt.
Genau, sie ist auch eine Rebellin. Das ist völlig klar von Anfang an. Und was auch klar ist, wenn du von Situationen sprichst, auch wenn ich sage, der Film ist metaphorisch so aufgeladen und hat diese vielen auch zu interpretierenden Bilder, ich finde, man kann ihn auch immer wieder lesen. Man weiß immer wieder, ich nehme ein konkretes Beispiel jetzt, Nordhausen ist verbunden mit dem schrecklichen KZ Untertage. Das sind diese furchtbaren Höhlen, aus denen die Menschen nicht mehr rausgekommen sind, die KZ-Häftlinge, die da arbeiten mussten in Dora. Also das ist zum Beispiel ein Ort, der ist furchtbar und den nimmst du ja ganz konkret auf, also auch mit den Erfahrungen.
Ja, das Bedrückende und Beklemmende ist, es ist auch ein konkreter Ort. Das heißt, also wir befinden uns in dem ehemaligen Stollen der Rüstungsindustrie, der V1. Die Figur des Vaters, der quasi weitergeträumt als ein Opfer, ein sprachloses, schweigendes Opfer einer Diktatur ist, ist tatsächlich eingesperrt in diesen zeitlosen Raum einer Tortur. Und das geschieht tatsächlich an dem Ort, an dem die Zwangsarbeiter die V1 hergestellt haben. Das ist auch die Besonderheit des Filmes, dass alle Motive, originale Motive dieser Landschaft sind. Es gibt sozusagen, jeder Ort ist mit Zeit gedeckt.
Die Erkundung einer Bergunterwelt, so kann man es auch sagen, auch diese verschiedenen Situationen, es spielt auch die DDR-Vergangenheit eine Rolle, also auch das finde ich faszinierend. Es ist zeitlos, also das Mädchen hat kein Alter und es geht auch nicht einen Zeitstrahl entlang, sondern es sind die Erfahrungen, die so übereinander liegen, wie eben zum Beispiel Wende, Entlassungen, Arbeitslosigkeit, Wurzellosigkeit, Perspektivlosigkeit, all diese Dinge spielen ja auch noch eine Rolle. Also die hast du ja mit aufgenommen, weil es auch Erfahrungen in dieser Landschaft sind?
Ja, diese absolute Leere, diese fragmentierte Architektur, diese mitten in der Stadt stehenden Ruinen, also diese monströsen Gebäude, die eben noch Kombinate, die Polykliniken waren, die lebendige Orte waren, die auf einmal dastehen wie so leere Höhlen. Und das ist eine Form von bitterer Architektur, diese Absenz. Und die Stadt, in der ich wohne, die ist bis zum heutigen Tag, also von diesen, ich weiß gar nicht, von diesen über Tage liegenden Hohlräumen definiert, in denen alle diese Biografien der Menschen, die ja da eben noch existierten, ja noch physisch spürbar präsent sind. Ich habe tatsächlich in diesen Räumen, in denen wir gedreht haben, das war der ehemalige VEB Schachbau, in dem mein Vater gearbeitet hat, und ich stehe dann in dem Traditionskabinett, in dem ehemaligen Betriebsambulatorium, in der Kantine, an den Orten, an denen ich am Eingang auf meinen Vater gewartet habe und ihn abgeholt habe von der Arbeit. Aber diese ganze Landschaft, diese Gesellschaft ist nicht existent und wir arbeiten dann quasi als Kinder oder Nachgeborene in diesen völlig entleerten, hülsenhaften Orten. Und das ist etwas, was auch gleichzeitig bedrückend ist, aber ein Narrativ, das zu erzählen ist. Es ist kein wortgewaltiger Film, weil es gibt hier nicht so viel zu sprechen. Das ist ein schweigendes Land, das ist ein bedrückendes, beklemmendes Land, in dem die Sprache eben nicht auf der Zunge liegt, in dem es keine Worte gibt für das, was geschehen ist. Und dieses Schweigen hat sich vom Mund in den Körper irgendwie verlagert.
Ein sehr musikalischer Film, ja, mit toller Musik, übrigens von Schostakowitsch, der wird sehr oft da gespielt. Und du hast gesprochen von der Körperlichkeit. Auch das, finde ich, ist typisch für diesen Film. Es ist ein Film auch darüber, wie sich geschichtlich Erfahrung in den Körper einschreibt. Davon erzählst du in diesem Film. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Man sollte den Film, wie gesagt, unbedingt im Kino sehen, auf der großen Leinwand. Zone heißt dieses Werk, ist zu sehen im Kino Kolosseum, also hier und im Kino Akut. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei der Schöpferin dieses Werkes, bei Christina Friedrich. Dankeschön.
Vielen Dank. Danke, Knut.
bin jetzt hier in der Kulturbrauerei, also in unserem Radio 1 Kino beim schönen Mittwoch. Die Premiere wird gefeiert des Films Cranko von Joachim A. Lang, der ein unheimlich fleißiger Regisseur ist, vor ein paar Jahren Riesenerfolg mit dem Drei-Groschen-Film. Jetzt in diesem Jahr Führer und Verführer über Goebbels und jetzt schon wieder ein neuer Film, nämlich Cranko über eine legendäre Gestalt der Tanzszene. Ein Mann, den wir mit diesem Film, glaube ich, auch alle entdecken werden und bewundern werden. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir gemeinsam hier deine Premiere feiern können. Erstmal herzlich willkommen.
Ich freue mich auch.
Und du hast natürlich einen brillanten Hauptdarsteller gefunden, auch sicherlich lange gesucht. Jemand, der genau diese Figur in all ihrem Leiden, ihrem Schmerzen, aber dieser unbändigen Kreativität darzustellen vermag. Und das ist ein Mann, den wir alle bestens kennen. Wir haben gerade darüber gesprochen. 2007 war hier die Premiere von Control, wo du einen Curtis gespielt hast und damit wirklich auch sehr berühmt geworden bist. Jetzt wieder ein Künstler und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Sam Riley, hallo, hallo.
Hallo, guten Tag, dankeschön. 17 Jahre hier, ja, das ist, es ist Wahnsinn.
Und erstmal natürlich an dich die Frage, Joachim, was sagt dir Cranko? Was hat dir bedeutet, bevor du diesen Film gemacht hast? Also er ist ein Stuttgarter Superstar gewesen, also relativ weit weg hier von uns, aber du hast offenbar eine enge Bindung zu ihm?
Ja, ich habe ihn durch seine Kunst kennengelernt, durch seine Palette. Und dann habe ich auch immer mehr mich mit seiner Person beschäftigt und wir hatten dann eine Vertrauensbeziehung zum Ballett. Durch das war es möglich, dass die Balletttänzer, dass die ganze Kompanie uns zur Verfügung steht und so war es möglich, dieses wahnsinnige Leben zu verfilmen. Das ist natürlich ein Filmstoff. Er ist eine Legende, der viel zu früh gestorben ist, wie Kurt Cobain, wie Amy Winehouse, der viel zu schnell gelebt hat, der Höhen und Tiefen gehabt hat, ein wahnsinniges Leben.
Du beschränkst dich in dem Film, also es ist ja kein Biopic von Anfang bis zum Ende, sondern auf die Zeit in Stuttgart, also von 1961 bis 73, bis zu seinem viel zu frühen Tod. Das ist ja die Zeit, wo er eben der Cranko geworden ist, der heute noch strahlt. Was war denn jetzt so sensationell? Also wenn ich das da sehe, deine Tanzstücke, die du im Film ja drin hast, sehe ich durchaus auch ganz klassisches Tanzen. Also die können das sehr gut und dieses Handwerk, das nutzt er ja auch.
Ich glaube, ganz einfach gesagt, er hat die Menschlichkeit ins Ballett gebracht. Es sind keine Maschinen, die roboterhaft tanzen, sondern sie tanzen mit Herz. Sie sind Menschen, das war das Geheimnis. Und das hat die Zuschauer bewegt. Man hat ihn in Stuttgart einfach machen lassen. Und so hat er einer aus einer Truppe, aus Leftovers hat er es genannt, selbstironisch eine Welttruppe gemacht, die 69 an der Met das Stuttgarter Ballettwunder geschaffen hat.
Wie ging es dir mit dieser Figur, auch mit dem Tanzen? Denn du musst ja einen Choreografen spielen, der auch Anweisungen gibt, der genau verstehen muss, was die da tun. Das musst du ja spielen. Also wie hast du dich da auch hineingefunden?
Es war nicht einfach für mich, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich war zum ersten Mal beim Ballett ein paar Monate bevor das Dreh angefangen so. Aber ich habe alle den Archiven geguckt, wie man muss, wenn man einen echten Menschen spielt. Und die waren einfach sehr offen mit mir. Ich habe lang gearbeitet mit Reed Anderson, er war ein Tänzer von John Cranko. Er hat mit mir in ein kleines Raum mit zwei Tänzer. Ich dürfte dann gucken, wie das ist, was die da machen. Es war ein sehr intensiver, aber wunderschönes Zeit. Es war eine Ehre, so nah an etwas so Schönes zu sein. Es war unglaublich schön.
Ein ganz wichtiges Stichwort Schönheit. Also der Film zelebriert ja auch die Schönheit des Tanzes, des menschlichen Körpers. Also er zeigt uns überhaupt, was für eine kulturelle Hochleistung Ballett ist. Und ich glaube, das, neben der Biografie war dir das ganz besonders wichtig.
Ja, vielleicht noch. Sam ist immer sehr bescheiden. Die Weggefährten, die Sam dann spielen gesehen haben als John, haben ihm das größte Kompliment gemacht. Und die haben gesagt, John ist wieder da. Er ist der liebe Gott, hat ihn uns wieder geschickt. Aber zu deiner Frage, ja, ich möchte einen wirklichen Ballettfilm machen. Ich möchte die Kunstform in der Tiefe und Emotionalität erfassen. Es geht um die Seele des Tanzes und damit auch um die großen Themen des Menschseins. Es geht um die Sehnsucht nach Liebe, es geht ums Leben, es geht um Sterben, es geht um alles.
Er kommt aus Südafrika, hat auch ein politisches Bewusstsein, das muss man ganz klar sagen, das zeigt er auch. Und er ist aber auch ein Mensch der großen Leidenschaften, der Selbstzweifel. Und so spielst du ihn ja auch. Also auf der einen Seite gefeiert, er weiß auch, was er kann. Und auf der anderen Seite gibt es diese ständigen Zweifel, die ja vielleicht auch zum echten Künstler gehören.
Ja, doch, das gehört zu uns alle. Er war mehr sensibel als ich bin, aber es tut immer weh. Wenn man hofft, dass irgendwas glücklich macht, die Zuschauer, die Applaus und so, es ist nie genug. Es dauert nicht lang genug. Das kenne ich sehr, sehr. Aber ich glaube, alle Künstler oder kreativer Menschen. Es tut weh.
Willst du eben auch wirklich sehr überzeugend, Joachim. Das ist ja auch ein Film über eine bestimmte Zeit, über eine Epoche. Die ist sehr liebevoll rekonstruiert, übrigens so im Kostüm, in der Ausstattung. Er lebt schwul, also das ist gar kein Problem. Es wird auch gar nicht diskutiert. Aber es wird am Anfang mal gesagt, in England zum Beispiel wäre es wahrscheinlich komplizierter oder in den USA. Insofern hast du das auch mit einer großen Natürlichkeit miterzählt, aber im Hinterkopf ist ja immer das Gefühl, straffrei war das ja auch in Deutschland nicht zu der Zeit. Also das ist ja ein Teil auch der Erzählung.
Ja, er hat die Schattenzeiten des Lebens kennengelernt, die Verfolgung wegen seiner Homosexualität, davor schon die Apartheid in Südafrika. Übrigens hat er gerade in seinen schwierigen Stunden die größten Meisterwerke geschaffen. Ich habe auch zunächst gedacht, als ich an das Thema herangegangen bin, vielleicht wird das ein Film über den homosexuellen Künstler in den 60er Jahren in der schwäbischen Provinz. Aber es war es nicht. Also es ist überraschend, aber er konnte einfach machen. Und er hat in einer WG mit 3 homosexuellen Männern gelebt. Von außen das Häuschen einsichtbar. Und die haben einfach so gelebt. Und ich wollte einfach keinen Kult draus machen, sondern zeigen, es war eine Selbstverständlichkeit. Und das ist eine große Leistung des Intendanten Schäfer, der ihn geschaffen hat, aber auch dem Publikum, die ihn so geliebt hat, wie er war. Umgekehrt hat er die große Liebe dem Publikum zurückgegeben.
Der Intendant Schäfer wird übrigens auch sehr eindrucksvoll gespielt von Hans Zischler. Mit einer großen, natürlichen Würde. Nicht, das kann er hervorragend. Cranko ist jetzt im Kino zu sehen, der neue Film von Joachim A. Lang mit Sam Riley, eben als diesen legendären Choreografen. Sehen wir ihn in diesem Film. Und ich muss Strumm trotzdem noch mal fragen, jetzt hatten wir gerade diesen Film Führer und Verführer mit Robert Stahlober als Goebbels. Das sind so unterschiedliche Welten. In 2 Filmen, da denke ich mir wirklich, wie konntest du das relativ schnell hintereinander, vielleicht sogar parallel machen, weil diese Welten so unterschiedlich sind? Oder siehst du da doch einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Filmen?
Es sind wirklich 2 völlig unterschiedliche Themen. Einmal zeige ich, zu was Menschen im schlimmsten, im fürchterlichsten Fall in der Lage sind, Holocaust und Zweiter Weltkrieg, die größten Verbrechen der Menschheit. Und im anderen Fall, was sie im besten Fall hinkriegen, wenn sie frei arbeiten können, die Suche nach dem Wahrhaftigen, nach dem Schönen, nach der Kunst. Beziehungen gibt es immer in meine Filme. Natürlich lastet über den 1960er Jahren, in der Zeit, in der Cranko nach Deutschland kommt, das Dritte Reich. Deswegen habe ich auch es thematisiert, die Aufarbeitung des Nationalsozialismus in der Ermittlung. Im Film besucht er eine Inszenierung von Peter Palitsch, die das eben thematisiert. Er schreibt eine Choreografie, da wird er zum einzigen Mal in Stuttgart ausgebuht, geht dann in die USA, feiert er Erfolg und am Rückweg stirbt er im Flugzeug. Das ist die große Tragik auch des Publikums, dass sie ihn einmal ausgebuht haben und dann nicht mehr sehen durften.
Ein ganz wichtiger Punkt im Film, nochmal zu zeigen, wie die Vergangenheit dann noch präsent ist und wirklich nicht lange her ist. Jetzt hast du ja schon gesagt, also die Tradition ist lebendig, das Erbe ist lebendig, das wird noch getanzt nach seinen Choreografien und die Tänzer und Tänzerinnen, die wir im Film sehen, sind jetzt wirklich originale Tänzer aus Stuttgart?
Ja, das Schöne war, wir hatten die ganze Kompanie zur Verfügung und die wichtige Frage am Anfang war, ob man es, wie man es in Tanzfilmen manchmal macht, Schauspieler nimmt, die auch tanzen, dann sind die Ergebnisse dementsprechend, so sehr sie sich anstrengen. Aber wenn man den Anspruch hat, den ich habe, dass man einen wirklichen Ballettfilm macht, muss man tatsächlich die Tänzerinnen und Tänzer nehmen. Die wurden gecoacht, aber das Ballett von Cranko hat sehr viel mit Schauspiel zu tun. Außerdem sind es Gesamtkünstler. Die haben das großartig gemacht, dank auch, weil Sam Riley so kooperativ mit ihnen umgegangen ist. Weil eine tolle Atmosphäre, ich möchte fast sagen, eine magische Atmosphäre am Set war.
Das wollte ich natürlich auch noch fragen, weil das sind ja wirklich 10, die zu spielen sind. Ich nehme mal die Prima Ballerina, die ja im Original wirklich von ihm durchgesetzt wurde. Keiner wollte die. Die passte nicht so ins glatte Schönheitsideal. Hier hast du eben zu tun mit der echten Prima Ballerina des Ensembles und die spielt das ganz wunderbar, als hätte sie nie was anderes gemacht. Also wie war das auch im Zusammenspiel?
Also John Cranko lebt noch in Stuttgart. Der Geist oder der Spirit von John ist in jedem Zimmer, ist in jedem Spiegel, an der Wand, an die Stühle, in die Studenten und die Tänzer. Die sind groß geworden mit dieser Geschichte. Elisa hat mit Marcy Heidi gearbeitet, wir haben viel gesprochen, aber er ist da und wir haben das genutzt. Ich hatte Angst für den Choreografie und der Deutsch natürlich. Und die waren nervös, vor den Kameras zu sprechen. Aber wir haben geteilt oder getauscht unsere Angst. Es war wunderbar. Es war so natürlich gekommen. Die sind, wie Joachim gerade gesagt hat, die sind Schauspiel.
Elisa Bardenes spielt eben ganz wunderbar diese Prima Ballerina und sie ist neben Zischler und neben dir für mich auch der Star des Films übrigens, weil es auch eine tragische Figur ist, die Anerkennung sucht, die deine Liebe sucht. Und das sieht man in ihren Augen, nicht nur in ihrem Tanzen. Das bringt mich aber noch zur letzten Frage, weil der Film zeigt ja sehr schön, finde ich, wie aus Leben Kunst entsteht. Also die Übergänge sind zu fließen zwischen dem Tanzen, dem Diskutieren, dem Leben, dem Leiden. Dann setzt sich das wirklich manchmal ganz buchstäblich fort in Choreografien, indem wir dann wiederum was entdecken von der erlebten Wirklichkeit. Und ich denke, damit wolltest du genau das zeigen. Also aus Leben wird Kunst?
Ja, es geht, wie in manchen meinen Filmen, auch in Mackie Messer, um das Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit. Renko begegnet auf der Straße, auf dem Friedhof, im Park, über Stuttgart in der Aussicht, seinen Figuren. Nehmen wir eine Szene, die für mich zu einer ganz berührenden gehört. Zwei Clowns sitzen auf einer Parkbank. Es ist eigentlich kein Tanz, es ist ein Gemälde mit menschlichen Körpern, wie er es gesagt hat. Diese Einsamkeit, diese Traurigkeit. Und als er später seine Kompanie zusammen hat, kommt er wieder vorbei und sie sind jetzt zu dritt, eine Frau dabei und sie sind glücklich. Das ist der Anfang und der Schluss aus The Lady and the Fool. Das meine ich, wenn ich sage, er hat Bilder und Szenen des menschlichen Zusammenlebens geschaffen.
Insofern ist es also auf jeden Fall ein Film für Ballettfans. Die müssen ohnehin hin, die haben gar keine andere Wahl, die werden auch hingehen. Aber zum anderen ist es auch ein Film für Menschen, die zum einen wirklich vielleicht Tanz für sich entdecken wollen, aber eben auch verstehen wollen, woher kommt ein solches Schöpfertum? Wie wird es auch dem Leiden, der Zerrissenheit, den Schmerzen abgerungen? Genau davon erzählt dieser Film mit wunderschönen Tanzszenen, auch mit toller Musik. Der dritte Satz aus dem zweiten Klavierkonzert von Brahms. Das Thema wird man nicht mehr los und denkt am Anfang ganz modern. Das hat doch wahrscheinlich jemand heute geschrieben. Nein, diese Musik ist so ein Leitmotiv für den gesamten Film, der jetzt im Kino zu sehen ist. Cranko, der neue Film von Joachim Alang mit Sam Riley. Vielen Dank euch, Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke.
Gestern begann eines der wichtigsten Filmfestivals in Berlin, nämlich das Human Rights Film Festival. Das zeigt so aufwühlende und so spannende und so diskussionsanregende Dokumentarfilme ja vor allem. Es ist ein Festival, das eine große, schöne, lange Tradition hat und ich freue mich sehr, dass wir am zweiten Tag, gestern begann ja alles, miteinander reden können. Zum einen mit der Co-Leiterin dieses Festivals, mit Lydia Spiesberger. Hallo, hallo.
Hallo.
Und ich freue mich natürlich riesig, dass du einen wunderbaren Gast mitgebracht hast, nämlich den Schirmherren dieses Festivals, einen sehr mutigen Journalisten, Filmemacher, den wir gerade bei Radio 1 natürlich bestens kennen. Wir haben eine ganze Retrospektive mit seinen Filmen gemacht. Er ist zum einen eben Schirmherr, zum anderen aber eben auch Festivalteilnehmer, weil sein neuer Film hier läuft mit dem Titel Guardians of Truth, Julian Assange und die dunklen Geheimnisse des Krieges. Dieser Film läuft heute Abend beim Festival, wird auch eine große Diskussion geben. Also insofern wunderbar, dass er mit da ist und dass wir reden können mit Jan Dündar mal wieder. Herzlich willkommen. So good to see you again.
Hey, thank you so much. Hello. Very nice to see you again.
It's a great pleasure and a great honor. Und wir werden natürlich auch über deinen Film reden. Of course, we'll talk about the movie. But first of all, will ich erstmal von Lydia natürlich wissen, was die wichtigen Themen sind dieses Festivals. Es ist so viel in dieser Welt leider los, muss man ja sagen. Es gibt so viele Brennpunkte, dass ich mir fast denke, es war eher die Qual der Auswahl zu sagen, worauf konzentrieren wir uns?
Ja, es war auf jeden Fall die Qual der Auswahl, die wir hatten. Wir haben uns dieses Jahr entschlossen, einen besonderen Blick auf vor die Haustür zu werfen. In Europa zeigen wir die Menschenrechtsverletzungen, die hier passieren, die Gefahren für die Demokratien. Wir haben es jetzt gesehen bei den Wahlen, die gerade stattgefunden haben. Der Rechtsruck macht vielen Angst und deswegen wollten wir auch hier diesen Blick mal vor die Haustür werfen.
Vielleicht ganz konkret, wie kann sich sowas dann eben auch spiegeln vor der Haustür? Also wir haben ja da auch unendlich viele Themen und Möglichkeiten, auch Ausdrucksformen.
Ja, wir haben zum Beispiel den wundervollen Film Is There Anybody Out There im Programm, der die Diskriminierung von Behinderten in den Blick nimmt. Das ist natürlich ein Thema, das auch sehr oft untergeht. Wir haben unseren wundervollen Eröffnungsfilm Democracy Noir, der gestern lief, der den Zerfall der Demokratie in Ungarn aufzeigt und dabei vor allem mutige Frauen in den Blick nimmt, die die Menschenrechtsverletzungen dort aufdecken und die Demokratie verteidigen.
We just heard this festival is very much focused this year on local problems, as she said, vor der Haustür. Das trifft auf deinen Film jetzt nicht zu. Das ist ein Film, der uns eben erzählt von Julian Assange, der Kampf für seine Freilassung. Er ist dann frei, auch in deinem Film sieht man das. Aber was ich besonders interessant fand, war, dass du immer Parallelen auch zu deinem eigenen Leben ziehst und sagst, also ich kann mich sehr gut mit ihm identifizieren. Ich weiß etwa, wie er sich fühlt.
There were a lot of similarities between his case and mine. In fact, I wrote a PhD thesis on that subject, and all of us, without knowing that it will be part of my life, unfortunately. And comparing our cases, of course, was important, but also his case was, of course, worldwide. It's a global problem. So that's why we wanted to focus mainly on the issue.
Also er kann das wirklich sehr gut nachvollziehen, in der Tat, weil es gibt große Parallelen zwischen diesen beiden Fällen. Er hat sogar seine Doktorarbeit drüber geschrieben, also über das Hauptthema dieses Films. Damals hat er noch nicht geahnt, dass es ihn so sehr beschäftigen wird. Und in der Tat kann er sich sehr gut identifizieren mit Julian Assange. Und vielleicht kannst du mal das Hauptthema benennen, weil streng genommen ist es ja nicht ein Film über Julian Assange. Er kommt auch ganz am Schluss erst vor, eben wenn er frei ist. Sondern was ist dein Thema? What is your topic? It's not about Julian Assange, mostly. Of course, he is in the movie, but there is a special topic.
Exactly. As you know, I mean, Julian Assange is a controversial figure, and there has been lots of discussions on his name and his type of journalism, let's say, or publishing. So we don't want to get into this. And instead, we want to get into the content of what he discovered, or he presented. That's why when we get into the WikiLeaks material, then we realize that, hey, come on, this is something really important. And we know that some governments trying to hide their wrongdoings with the state secret print. That's why we want to get into this. And when we found what we found is a huge, huge war crime.
Also er sagt ganz klar, er ist auch eine kontroverse Person. Da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen über Julian Assange. Und das ist natürlich auch ein Thema in diesem Film. Aber vor allem ging es ihm um die Arbeit, die er geleistet hat. Also WikiLeaks, das ist eben sein Werk, diese Gründe von WikiLeaks. Und er will ihm ganz genau hineingehen in das, was Julian Assange herausgefunden hat. In diese Themen geht er hinein. Und da geht es ihm nicht zuletzt um die Aufdeckung eines schrecklichen Kriegsverbrechens. Auch das sieht man im Film Collateral Murder. Nicht, das ist ja das große Stichwort. Also in deinem Film, den man genau nachvollziehen kann. Und ich wüsste gern für dich, wie war denn die Recherche? War das sehr schwierig? War das sehr kompliziert? Du sprichst ja auch mit Zeugen. Du sprichst mit den Leuten, die direkt betroffen sind im Irak von all den Dingen, die da passiert sind. So did you meet, or you met, I can see that in the movie, witnesses? So it was a really a huge research work as well?
Exactly. I mean, Sarah Marbuch, my co-director, a great, great director also. We worked a lot on this issue and trying to highlight the collateral murder video, and we found two important witnesses of this scene. One was in Iraq, one was in the US. So I went to US, and a friend of us from Deutsche Welle went to Iraq, and we managed to bring them together online, and hopefully in the festival we will see them again together. So this will be the surprise of the festival, and that's why we are really looking forward people to come here to our festival and see them all alive.
Zusammen mit seiner Co-Regisseurin Sarah Marbruck, die eine tolle Arbeit mit ihm gemeinsam gemacht hat, ist übrigens eine Produktion von der Deutschen Welle, hat er in der Tat es geschafft, eben Zeugen zu finden, und zwar sowohl in den USA als eben auch im Irak, mit denen zu sprechen, beziehungsweise ein Kollege hat das dann getan, und die dann online auch zusammenzubringen. Also diese Zeugenaussagen im Film sind sehr erschütternd, muss man ganz klar sagen. Und sie werden auch kommen, also sie werden da sein, da kommen wir noch drauf zurück. Also besondere Freude bei diesem Festival, dass man hier auch diese Begegnung herstellen kann. I come back to you. Aber wichtige Frage, denke ich mir, ist auch nochmal, Lydia, wenn man sich das Programm ansieht, es ist wirklich sehr vielfältig. Und es sind jetzt auch nicht nur ganz harte und ganz furchtbare und erschütternde Stoffe, die sind ganz wichtig, aber es gibt zum Beispiel auch sowas, ich will darauf unbedingt hinweisen, wie Drawing a Line. Weil dann sieht man auch mal einen anderen Aspekt auch von Menschenrechtsarbeit.
Ja, Drawing a Line ist auch wirklich einer meiner Lieblingsfilme im Programm. Es geht über die Illustratorin Rashida, die aufzeigt, oder man sieht dort eben, wie sie mit Comics auf politische Menschenrechtsverletzungen vor Ort aufmerksam macht. Und aber dann auch gleichzeitig, wie sie damit eben der Regierung vor Ort auf die Füße tritt und dann auch die Konsequenzen vor Gericht entgegentreten muss.
Also der Film läuft mehrfach, aber das Besondere ist, am 8. und am 12. Oktober wird sie selbst dabei sein, diese tolle Künstlerin Rashida Tanecha, und zwar bei beiden Vorführungen 18:30 Uhr am 8. und um 17 Uhr am 12. im Kino in der Kulturbrauerei. Das ist ja das Festivalkino, wo man also die Filme alle sehen kann und wo heute Abend um 19:45 Uhr eben auch der Film laufen wird von Can Dündar. Dazu gibt es eine Diskussion, und vielleicht kannst du Can uns auch nochmal sagen, der Film ist nicht sehr lang, also eine Stunde, was du erwartest von dieser Diskussion, von dieser Panel-Debatte, die nach deinem Film dann stattfinden wird.
The big discussion nowadays is there's a tag of war between the national security and our freedoms. So I guess this is the main discussion. Should the states have the right to hide some secrets from their citizens in the name of national security, or should we us as journalists or citizens have the right to learn what's going on in the government circles? I guess this is the main discussion, and we will witness that discussion on stage.
Also die Diskussion, sagt er, wird genau um das zentrale Thema kreisen, ja auch dieses Films, nämlich die große Frage, der Konflikt zwischen der Freiheit, unseren Rechten zu erfahren, was los ist, und der nationalen Sicherheit, also der Versuch der Staaten, die Wahrheit zu unterdrücken. Und genau um dieses Problem wird es bei dieser Panel-Diskussion gehen, also um die große Frage, der Konflikt ist ja ob lösbar zwischen Freiheitsrechten und Sicherheitsinteressen des Staates. Das heute also um 19.45 Uhr, da läuft dieser eindrucksvolle Film, dieser sehr gründlich recherchiert und sehr spannend erzählt. Der Film von Jan Dündar. Das ist also sicherlich heute eines der ganz wichtigen Highlights dieses Festivals. Und zum Schluss vielleicht nochmal, Lydia, wir können nicht alle einzelnen Filme hier so aufdrösen, ist klar. Einiges haben wir ja genannt. Aber vielleicht nochmal so deine Einladung, dein Wunsch auch. Die Leute sollen kommen. Das Festival geht noch eine ganze Weile bis zum 12. Oktober im Kino in der Kulturbrauerei.
Ja, es gibt so viele Filme, die ich gerne empfehlen wollen würde. Da ploppen wirklich viele auf. Aber ein persönliches Highlight, der erste Film, der auch ins Programm geschafft hat, war Midiha. Das ist der Film, der um die gleichnamige junge Mädchen namens Midiha, die von dem sogenannten Islamischen Staat versklavt wurde, eine Jesidin im Irak. Und der Film zeigt sehr eindrücklich ihr Weg zurück ins Leben und ihren Kampf, auch dann, wie sie zur Aktivistin wird auf eine Art und Weise. Also es ist wirklich sehr, sehr berührend. Und wir haben auch einen deutschen Film dazu im Programm, B-mal Heimatlos, mit der Regisseurin Düsentekal und auch David Kürzdörfer, die beide auch vor Ort sein werden und ein tolles Panel auf die Beine stellen, um danach auch die Frage nach der deutschen Wiedergutmachung nach dem Genozid sprechen werden.
Was du gerade gesagt hast, dieses Aktivwerden, was du beschrieben hast für die Protagonistin, das gilt, glaube ich, für das gesamte Festival. Also Aktivität zu entwickeln, Verantwortungsgefühl zu erzeugen, und das geht anhand dieser Filme ganz hervorragend und eben aber auch durch die Möglichkeit, die Filmemacherinnen und Filmemacher, teilweise auch die Protagonisten, persönlich kennenzulernen. Das also heute 19.45 Uhr, ich sag's nochmal, der Film von Jan Dündar, Guardians of Truth, Julian Assange und die dunklen Geheimnisse des Krieges. Darum geht es in diesem Film, darum geht es auch in der Diskussion, aber darum geht es ja letztlich auch bei diesem gesamten Festival. Ganz lieben Dank, Jan Dündar und Lydia Spiesberger. Schön, dass ihr da wart, und noch ein schönes Festival. Dankeschön.
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 Radio 1. Nur für Erwachsene.